Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute, wir haben ihn wieder da, er ist zurück. Ich habe Frisch bei mir. Frisch, wie geht es dir?
Alles gut bei mir. Und bei dir?
Passt. Mir geht's auch gut, wenn ich mit dir sprechen darf. Vielen Dank nochmal, dass wir es jetzt ein bisschen früher aufnehmen konnten, weil ich habe es ja schon erzählt, mein Hund wird heute 8 Jahre alt und wir müssen Geburtstag feiern. Deswegen, ja. Cool, dass das früher bei dir geklappt hat. Ansonsten, wir haben sonst auch geile Themen mal wieder mit dabei mit dem guten Frisch. Und zwar sprechen wir über europäische Nebenwerte. Wir sprechen darüber, warum er einige ganze Branchen ausschließt in seinen Investments und woher seine Rendite kommt. Wir sprechen natürlich, es ist eigentlich klar, über Kasachstan. Und zu guter Letzt, über das Community-Treffen in Frankfurt am Main, was da so abging, was wir gemacht haben und wieso Monchella der schlechteste Mauerstraßenwettler im Kickern ist. Das glaube kann man so sagen.
Hast du überhaupt gekickert? Ich habe das nicht mitbekommen, oder?
Ich habe einmal mit dir zusammen und da haben wir verloren.
Ich habe einmal gespielt. Aber ja, war knappe Sache.
War wirklich eine knappe Sache, muss man fairerweise sagen. Du hast mich vorne spielen lassen, weil du hast gesagt, wenn man nichts kann, dann soll man lieber vorne anstatt
hinten. Ja, ist so. Man kann von hinten auch Tore machen und gleichzeitig halten. Das ist der Vorteil.
Genau, ich glaube, du hast auch mehr Tore von hinten gemacht, als ich insgesamt von vorne. Ich glaube, ich habe 2 Dinge reingemacht von, ja. Okay, lass uns nichts vorweggreifen. Wir haben ja auch andere spannende Themen dabei. Lass uns direkt loslegen. Und zwar, wir sprechen über europäische Nebenwerte. Frisch, erstmal vielleicht, was ist das überhaupt?
Was das ist, ja. Nebenwerte, würde ich sagen, sind Aktien mit einer Marktkapitalisierung unter 1 Milliarde Euro, Dollar, so um den Dreh. Vielleicht auch 5 Milliarden, vielleicht auch nur 500 Millionen. Es gibt keine feste Definition davon. Aber es ist eben so, man sieht es ja in den letzten Monaten, haben europäische Small Caps extrem schlecht performt. Im Gegenteil zu den Large Caps, wie im DAX enthalten und so weiter, die zumindest Anfang des Jahres sehr stark zulegen konnten, jetzt in den letzten Wochen auch wieder verloren haben. Aber bei Nebenwerten hat teilweise gar kein Rebound stattgefunden vom letzten Herbst an. Und einige Aktien machen jetzt gerade neue Tiefs. Deswegen finde ich den Sektor relativ interessant und ja, habe da einige auf der Watchlist.
Okay, was hast du da? Was guckst du da aktuell so an?
Ja, vorrangig natürlich Deutsche. Da kann man sich immer gut informieren. Ist alles deutsche Sprache und man kennt sich vielleicht noch ein bisschen besser aus. Was wichtig ist für mich, ist, dass das nicht so abhängig ist von den Energiepreisen und dass die nicht nur in Deutschland tätig sind, sondern weltweit exportieren, damit man da so eine gewisse Diversifizierung hat und ja, nicht so abhängig ist von einem Land.
Okay. Das heißt, du guckst aktiv nach europäischen Nebenwerten, die nicht so stark von der Energiekrise oder wie man auch immer das nennen möchte, betroffen sind, weil die einfach besser laufen, weil die einfach nicht so viel von außen abhängig sind.
Ja, genau. Also auch die Kapitalrenditen sind, denke ich, besser bei in bestimmten Sektoren, da kommen wir später noch drauf, irgendwie Software, Internet, als wenn man jetzt Chemie produziert und da extrem viel Personal braucht, extrem viele Materialien, wo die Marge dann im Endeffekt sehr gering ist. Da lässt sich nicht viel rausholen und da reichen schon gewisse Steigerungen aus, dass der Profit gegen Null geht. Deswegen
aber dann,
also, deutsche Chemieaktien wie, weiß ich nicht, Lanxess, Evonik oder so, die habe ich direkt aus der Watchlist genommen. Das ist für mich nicht interessant, egal wie günstig die sind.
Okay. Das heißt quasi da, wo halt ein hohes Risiko ist, hat man halt auch eine hohe Chance. Ich meine, dafür, dass die Marktkapitalisierung so niedrig ist, kann halt, wenn da einmal eine gute Nachricht kommt, hat man halt direkt 10% auf einmal drin in einem Tag.
Ja, genau. Also man hat mehr Risiko, aber gleichzeitig mehr Chance. So bei kleinen Firmen, die können ihre Umsätze noch schneller steigern. Die sind einfach
Luft nach oben
in gewissen Entscheidungen. Haben vielleicht weniger Geschäftsbereiche.
Vielleicht auch mehr fokussiert auf ihr Kerngeschäft einfach, ne?
Genau.
Die machen halt nicht alles, aber dafür vielleicht das, was sie machen sie halt
das
richtig
ist wichtig,
gut.
Dass man so eine gewisse Marktführerschaft irgendwo hat oder sich absetzen kann von den Wettbewerbern. Das hilft, um hohe Margen zu erreichen. Das gefällt mir auch gut, ja. Ja, also im letzten Podcast habe ich ja schon im Rahmen der Zugbande gesprochen über einen deutschen Small Cap. IVO Traffic heißen die.
Mhm.
Die stellen Softwarelösungen her für Fahrplandisposition und, sag ich mal, Zuglaufsteuerung, Personaleinsatz und so weiter. Die sind jetzt wieder recht günstig und da überlege ich auf jeden Fall aufzusteuern. Ich habe, glaube ich, letzten Monat schon mal nachgekauft und da sehe ich die Aussicht nach wie vor ganz, ganz gut.
Interessant, okay. Sonst ein heißen Tipp, den du dir gerade irgendwie anguckst, sei, weil ich meine, die also Nebenwerte sind ja allgemein sehr heiß. Also in dem Sinne von teilweise je nach Marktkapitalisierung darf man die auch gar nicht besprechen auf Mauerstraßenwetten. Da gibt's halt immer die Gefahr vor solchen Pump and Dumps oder irgendwie so Sachen. Da muss man halt richtig aufpassen und da muss man sich halt richtig gut auskennen. Deswegen freue ich mich, dass du da bist und darüber sprechen kannst, weil ich weiß, dass du dich natürlich immer für deine Investments sehr ins Zeugs legst. Von daher, hast du sonst noch ein paar heiße Tipps in den europäischen Nebenwerten?
Ja, nee, also
wollen wir?
Zu dem Thema Pump and Dump, Penny Stocks und so, sowas mache ich nicht, weil ja, das ist Blödsinn. Also da kommt ja nichts bei rum. Es muss schon eine echte Firma sein mit einem echten Geschäftsmodell, echten Umsätzen und am besten auch noch gewinnen. Ja. Und man muss auch unterscheiden, es gibt ja viele Pennies, die zum einen im Mining-Sektor tätig sind und zum anderen Biotech, ne? Irgendein Forschung, Medizin und wenn das genehmigt wird, dann geht es durch die Decke, aber da habe ich absolut keine Ahnung von und da halte ich mich raus, genauso ist
es
Mining, wo man irgendwelche Lizenzen braucht. Da habe ich es oft schon versucht mit irgendwelchen, jetzt nicht europäischen, aber weiß nicht, afrikanischen, südamerikanischen Goldminen oder so. Da bin ich bis jetzt nur auf die Schnauze geflogen. Deswegen habe ich das auch alles erstmal rausgestrichen und gesagt, nee, das ist es nicht wert. Also
ja.
Klar kann man da auch mal ein Zweitasche oder so mitmachen, aber das Risiko, dass es auf Null geht, ist auch sehr hoch.
Und ja.
Da halte ich mich jetzt lieber fern von. Das ist halt so
okay.
Eine Sache, die lernt man halt einfach learning by doing. Wenn man auf die Fresse fliegt und das dann mehrmals, dann sagt man, überlege ich mir nochmal.
Okay. Dann frisch wollen wir direkt zum nächsten Thema gehen und zwar zur Frage, warum du manche Branchen komplett ausschließt und woher die Rendite denn dann kommt.
Ja, also ich würde sonst auch noch ein paar europäische Nebenwerte, aber wir können das vermischen.
Ja, komm, nee, dann lass doch du ich habe Bock auf das Thema tatsächlich halt, ja. Und wie du siehst, habe ich auch keinen Plan davon. Von daher freue ich mich sehr, wenn du mir dann noch ein paar Tipps gibst. Hau raus.
Genau, also zum einen Deutschland gucke ich mir an, dann auch Polen. Polen ist relativ günstig bewertet, hat eine Wirtschaft, die stark wächst, die auch profitiert von EU-Subventionen, also die sind der größte Nettoempfänger von den ganzen EU-Geldern. Und ja, ist natürlich der Faktor Ukraine-Krieg da, dass viele da nicht investieren wollen, weil das direkt angrenzend ist. Aber man muss es auch andersrum sehen. Wenn der Krieg enden sollte, ist Polen in der besten Lage sozusagen. Da werden erstmal ganz viele Materialien exportiert in die Ukraine. Da wird ein starker Handel stattfinden für den Wiederaufbau. Und ja, deswegen finde ich das eigentlich interessant. Und auch die polnische Wirtschaft an sich ist halt sehr gesund. Politisch kann man drüber streiten, wie man die Regierung findet. Es sind jetzt, gut, wenn der Podcast rauskommt, sind die Wahlen wahrscheinlich schon vorbei.
Ich gucke gerade mal, warte, wir nehmen gerade am 1. Oktober auf. Wann sind denn die Wahlen nee. Moment, jetzt ich verwechsel es gerade mit den ersten Wahlen.
Ja, sind nicht die Alterswahlen.
Wann sind denn Polen Wahlen? Ich guck mal nach,
wer. Genau, ich habe nur gehört in ein paar Wochen und deswegen hält meine geliebte Orlen die da Tankstellen betreibt, den Ölpreis niedrig.
15. Oktober, ich habe gerade nachgeguckt.
Okay,
ich bin
ja
vorbereitet.
Ja, aber man sagt ja auch, politische Börsen haben kurze Beine. Ich denke, das macht keinen Unterschied.
Fakt. Ja.
Ja.
Okay, interessant. Also,
genau. Ja, Orlen ist wahrscheinlich eher nicht so ein Small Cap, aber auch sehr günstig bewertet. Das ist so ein Sektor Öl, wo kaum welche investieren wollen, ESG und so weiter. Kommen wir ja gleich nochmal drauf. Aber von den Small Caps aus Polen, da hatte ich vor kurzem auch eine kurze DD im Wochenendfaden geschrieben, also nichts Ausführliches, aber warum ich die Grupa ganz interessant finde, Grupa Prasoi.
Okay.
Die bieten ein Jobportal an, ähnlich wie Stepstone oder Indeed, wo sozusagen Bewerber und Arbeitgeber zusammenfinden können. Stellenanzeigen sozusagen.
Ja, ja.
Und ja, sie müssen den Content ja gar nicht selbst machen. Das machen alles die Nutzer. Sie sind mit Abstand der Marktführer. Das heißt, die meisten Leute suchen da, die meisten Arbeitgeber inserieren da, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen findet, halt am höchsten ist. Das ist der Netzwerkeffekt.
Okay.
Und ja, also da der Wirtschaft gut wächst, gibt es auch im Arbeitsmarkt, sage ich mal, Engpässe. Und die verdienen halt einfach über Provision, über, sag ich mal, Gebühren für die Arbeitgeber, dass die da Inserate schalten können, nehmen die sich einen kleinen Teil. Und das ist das Geschäftsmodell. Und das ist extrem profitabel. Die Plattform ist einmal programmiert, inseriert. Wir haben da noch ein paar Leute im Büro sitzen, aber ansonsten kostet das ja nicht viel. Und der Umsatz wächst ganz gut. Und was man auch noch nicht vergessen darf zum Thema Ukraine, die haben nicht nur das führende Jobportal für Polen, was Prasoi, also übersetzt Arbeit, bedeutet, sondern auch in der Ukraine, das heißt robota.ua. Das wird momentan aber praktisch gar nicht monetarisiert, weil zum einen auch schon vor dem Krieg die Ukraine natürlich von der wirtschaftlichen Kraft deutlich schwächer ist als Polen, welches in der EU ist und so weiter. Und ja, das BIP ist da deutlich niedriger als in Polen. Deswegen, die betreiben die Plattform da, aber ziehen da noch nicht so viel Geld raus. Aber falls sich das mal entwickelt nach dem Krieg und so weiter, könnte das auch ein guter, sag ich mal, Gewinntreiber werden.
Aber gibt es da noch irgendeinen anderen, also außer dass die jetzt Marktführer sind, irgendwie so, keine Ahnung, weil Stepstone wird es wahrscheinlich auch in Polen geben, ne? Also haben die irgendwie was machen die besser? Weißt du, was ich meine irgendwie? Was machen die besser als irgendwie ein Stepstone oder ein, keine Ahnung, Glassdoor oder wie die ganzen heißen? Oder sind die halt einfach nur Marktführer und dadurch, dass die Marktführer sind, haben sie halt diese Netzwerkeffekte und die schlagen, okay.
Genau, das ist es. Also es ist nicht unbedingt besser, vielleicht ist die App ein bisschen übersichtlicher und so weiter, aber das ergibt sich einfach durch die Marktführerschaft, so wie es zum Beispiel Amazon für Bestellen, E-Commerce in der westlichen Welt oder Zalando jetzt nur für Kleidung, sagen, wenn du der Größte bist, dann kommen alle Kunden dahin,
die
wollen auch alle Firmenkunden da verkaufen und dann ist es extrem schwer, in den Markt reinzukommen. Selbst wenn deine App ein bisschen geiler ist, muss halt die Leute erstmal überzeugen, wieso soll ich da hingehen, wenn da nur zwei Arbeitgeber inserieren, so, ne? Bringt ja nichts.
Ja, genau.
Und das ist extremer, man sagt ja immer Burggraben, ne? Der Begriff wird auch ein bisschen überbenutzt, aber solche Plattformen sind extrem wertvoll und es gibt davon leider nicht so viele an der Börse, dass ganze Business nennt man Classifieds, also Kleinanzeigen. Gibt es halt auch für Autos und Immobilien. In Deutschland gibt es ja Scout24, was mittlerweile nur noch aus Immobilien-Scout besteht, also die Aktiengesellschaft. Die aber jetzt nicht mehr so stark wächst, weil Immobilien in Deutschland, ich glaube im Ausland, weiß ich nicht, ob die das überhaupt haben, wächst jetzt nicht mehr so rasant, aber ist auch relativ hoch bewertet. Also die KGVs liegen in dem Bereich immer 25, 30. Also eher hoch. Und Die Gruppe liegt beim KGV von 15 für dieses Jahr. Und ich sehe da halt richtig starkes Wachstum in Zukunft.
Mhm. Ich glaube, die These hört sich gut an. Ich meine, Polen ist ein richtig aufstrebender Markt europaweit, profitieren da auch enorm davon. Ich glaube, ich erzähle jetzt gleich gerade Scheiße, aber wenn man sich, glaube ich, das Wirtschaftswachstum in Europa anguckt, ist, glaube ich, Polen sogar Nummer 1.
Mhm.
Also, stimmt ja, das oder behaupte ich das?
Nein, auf jeden Fall, ja.
Okay. Ich bilde mir ein, ich habe da meine Headline gelesen, natürlich habe ich nicht mehr gemacht, aber ja. Und dann natürlich, wenn das Wirtschaftswachstum am meisten steigt, Leute wechseln Arbeit oder suchen Arbeit halt. Und dann, wenn du halt Marktführer bist, dann kannst du da, glaube ich, richtig gut profitieren, wenn die Seite gut läuft und so. Also, interessante Geschichte, die du da mitgebracht hast. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Es tut mir so leid. Ich könnte mit dir ewig gefühlt jetzt über das Thema schon sprechen. Aber wir müssen noch über, wir wollen noch über ein bisschen über das Thema Branchen sprechen, die du ausschließt, kategorisch, behaupte ich jetzt einfach mal, und woher dann sonst deine Rendite kommt. Und du hast schon ein bisschen was anmerken lassen, führ das gerne näher aus.
Ja. Ja, nicht, also das mit der Rendite war eher so gemeint, woher allgemein die Rendite kommt, weil ich glaube, ich halte nicht viel davon, dass man zig Bücher lesen muss, um irgendwie erfolgreicher Investor zu sein. Ich denke, das meiste lernt man durchs tatsächliche Handeln, durchs Ausprobieren. Aber man muss sich so ein bisschen, oder man könnte sich überlegen, woher oder wo will ich investieren? Das ist auch immer ein persönlicher Faktor. Und woher die Rendite bei Aktien langfristig kommt. Weil man kann das eigentlich in drei Faktoren einteilen, warum der Aktienkurs steigt. Zum einen das Umsatzwachstum. Die Firma macht einfach deutlich mehr Umsätze.
Mhm.
Kann selbst bei stabiler Marge dadurch mehr Gewinn erzielen. So, die Aktie steigt. Der zweite Faktor ist eben, ich habe eine Margenverbesserung. Das heißt, ich wachse nicht unbedingt in den Umsätzen, aber ich mache meinen Betrieb sozusagen effizienter, entlasse ein paar Leute vielleicht und da steigt die Marge und der Gewinn, der für die Aktionäre übrig bleibt. So, dritter Faktor ist eigentlich Aktienkursentwicklung, also das Multiple Expansion sozusagen oder Contraction, je nachdem in welche Richtung, dass einfach die Investoren bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Und von den drei Faktoren ist statistisch erwiesen, dass das Umsatzwachstum der wichtigste Faktor ist, weil die anderen beiden können kurzfristig auch einen Unterschied machen, aber in the long run sozusagen macht das Umsatzwachstum den größten Unterschied und den größten Anteil an der Rendite. Wenn man jetzt kauft, so auf 10 Jahre gesehen, ist am wichtigsten sozusagen, dass der Umsatz wächst. Und die anderen beiden Faktoren sind irrelevant. Natürlich gibt es auch noch die Rendite, die bei stabilen Umsatz quasi die Earnings Yield, also wenn die Firma sehr niedrig bewertet ist und nicht wächst, aber trotzdem Gewinne erwirtschaftet, denn meistens schütten die das ja per Dividende oder Share Buybacks dann aus. Die gibt es auch noch, das ist quasi der vierte Faktor, wenn man so will. Aber ich möchte ja am besten eine Firma investieren, die in ein paar Jahren deutlich größer ist als jetzt und wo dann auch der Aktienkurs viel höher steht, selbst wenn ich während der Zeit auch noch einen zusätzlichen Ertrag durch Dividenden habe.
Okay.
Haben wir das jetzt einigermaßen verstanden?
Ja, ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Das hört sich komplett plausibel an, ja?
Ja.
Ich meine, klar, du willst ein Unternehmen investieren, das mehr Umsatz macht, weil dadurch wächst ein Unternehmen.
Genau. Also, und das ist langfristig eben der entscheidende Faktor. Und ich habe auch irgendwelche, sag ich mal, großen Unternehmen, die kaum wachsen. Aber die habe ich dann nur, wenn die wirklich auch extrem niedrig bewertet sind. Weil man muss das anpassen. Ich war früher auch immer so, ja, nur aufs KGV schauen. Aber man muss sich auch in das Geschäftsmodell reindenken und wie das Wachstum ist.
Mhm.
Und teilweise ist es eben gerechtfertigt, wenn eine Firma niedrig bewertet ist. Weil sie eben so schlecht ist und schlecht wächst. Und da kommen wir jetzt dazu, warum ich in bestimmte Branchen nicht investiere. Wir hatten es eben schon angesprochen, Chemie ist für mich ein No-Go. Sowas wie BASF ist ja sehr beliebt bei gewissen Dividenden, Jüngern sozusagen. Aber für mich, ja,
Wegen dem Wachstum, wegen dem relativ geringen Umsatzwachstum? Mhm.
Ja, ich einfach nur, oder? Sehe da kein großes Umsatzwachstum. Ich sehe da einen großen Wettbewerb. So irgendwelche Chemikalien können sie in China wahrscheinlich auch herstellen. Das ist kein Wettbewerbsvorteil.
Mhm.
Und man hat ja gesehen, irgendwie bei der Solarindustrie, dass das alles den Bach runtergegangen ist und nach China gegangen ist. Also das kann schnell passieren. Vieles anders ja auch für die Autoindustrie voraus. Sehe ich jetzt nicht so kritisch. Also ich denke, dass die deutschen Autobauer da eine relativ gute Rolle haben, insbesondere Mercedes, BMW, so als Premium-Hersteller.
Mhm.
Aber genau, Chemie wäre schon mal eine Sache, wo ich nicht investiere. Wo ich auch nicht investiere, sind Basiskonsumgüter. Grundsätzlich gutes Geschäftsmodell, aber die Firmen sind eigentlich auch alle teuer. So wie Beispiel Nestle.
Procter & Gamble oder was meinst du?
Mhm. Genau, sowas. Die haben alle KGVs über 25 oder um die 25. Sind auch ein bisschen zurückgekommen, weil die Anleiherenditen sind ja gestiegen. So im Endeffekt ist das ähnlich zu bewerten wie eine Anleihe, weil du hast ganz stabile Umsätze, ganz stabile Erträge. Die Leute kaufen immer deine, weiß ich nicht, Müsli.
Shampoo, ja.
Oder, genau.
Rasierer, ja, Mann.
Genau, aber da ist kein Wachstum und das ist auch schon teuer bewertet.
Mhm.
Da muss man sich schon fragen, ich bin jetzt kein Anleihenexperte, aber wenn die Rendite da bei 4-5% liegt, ob das besser ist, als in solche, sag ich mal, Riesenkonglomerate, Basiskonsumgüter zu investieren. Coca-Cola oder so. Klar, die zahlen eine Dividende aus, aber die ist sogar niedriger als der Zinscoupon bei einer Anleihe.
Mhm.
Sehe ich deswegen auch kritisch. Und es ist so eine Sache, das ist halt vielleicht für ältere Leute, die ruhig schlafen wollen. Aber wir sind ja noch jung und wir wollen die schnelle Rendite. Und die kann man in dem Sektor eher weniger erreichen, würde ich sagen. Das ist
Sprich von dir, Frisch, ich bin ein alter Mann. Ich brauche meine Dividendenaristokraten, ein Spaß.
Ja, genau sowas. Das kommt für mich.
Du hast ja perfekt geschrieben. Ich glaube, das ist halt eher, wenn man nachts vielleicht gut schlafen möchte, denkt man sich, keine Ahnung, rasiert wird immer, gewaschen wird immer. Ich spreche jetzt auch von mir. Und die Dinger laufen halt, man kriegt da irgendwie eine Dividende drauf. Wahrscheinlich würde sich echt eine Anleihe darauf aber sogar mehr lohnen. Weil
ja.
Kurstechnisch geht da halt echt nicht viel.
Oder halt ein weltweiter ETF, ne? Also ich denke, das ist auch kein Riesenunterschied von der Rendite dann, ob du MSCI World kaufst oder jetzt eine Coca-Cola.
Macht wahrscheinlich echt keinen Unterschied. Und vor allem bist du halt wirklich noch ein bisschen breiter aufgestellt, weil keine Ahnung, dann kommt halt mal so ein Trend und jeder lässt sich einen Vollbart wachsen und dann hat da Gillette Probleme oder die machen irgendwie eine neue Werbung, die alle dann irgendwie hassen, weil sie zu woke ist oder wie auch immer, ja.
Ja.
Da kann halt echt viel Scheiße passieren. Oder keine Ahnung, morgen kommt raus, Coke Zero ist jetzt irgendwie doch krebsgefährlich oder tötet dich nach dem zweiten Schluck oder was weiß ich. Ja. Ja. Und dann ist halt das ganze Geschäftsmodell auf einmal dahin. Und du bist halt gar nicht breit aufgestellt, du hast das nur gekauft wegen der Dividende, hättest vielleicht lieber eine Anleihe nehmen sollen oder halt echt einen ETF und der Kurs sackt halt dann mal 5% und bei 5% bei so einem stabilen Ding macht halt viel aus.
Ja, und es gibt ja noch viel mehr, jetzt Basiskonsumgüter weiß ich nicht unbedingt, aber in den letzten Monaten gab es ja schon einige, sag ich mal, Dividendenlieblinge, die ziemlich
auf die Fresse bekommen haben.
Hochgegangen sind. Ja. Nicht hoch, sondern eher runter.
Ja.
Was wie 3M,
würde
ich mal sagen. Oder auch CVS Health, Walgreens, Apothekenketten von den USA, die hoch verschuldet sind und wo man sich auch fragt, ja, warum soll ich jetzt die Aktie kaufen? Warum soll ich keine Anleihe oder einen weltweiten ETF kaufen? Und die Sachen sind ja extrem beliebt. Ne? Wenn du auf Instagram mal schaust, diese Dividendenstrategien, ist gefühlt überall.
Ich verstehe das immer nicht. Ich hab also privat da gar kein Instagram mehr, aber ich gucke ab und zu bei meiner Freundin rein, weil ich da ein paar Leuten folgen will. Grüße an den Golfgraf. Golfgraf und dann bin ich an Markus Koch. Und wenn ich dann, und dann wird mir halt immer irgendwas empfohlen halt. Und das sind dann immer irgendwelche so, wie du jetzt dein Dividendenportfolio aufbaust. Und ich denke mir so, also erstmal ist es nicht so kompliziert. nach Unternehmen zu suchen, die Dividende ausschütten, weil das steht halt überall. Ja. Und zweitens ist es halt eigentlich für den Return, den du da hast, jetzt nur auf die Dividende bezogen. Klar, wenn du jetzt da irgendwie so irgendwas pickst und das steigt dann 10%, aber wenn das Unternehmen 10%, wenn die Aktie 10% steigen würde, dann würden die nicht so viel Dividende zahlen. Also es ist wild irgendwie, keine Ahnung. Die Deutschen also hassen Aktien ja eh allgemein, aber wenn sie da mal in Aktien investieren, dann hört man immer von solchen Dividendenaristokraten.
Ja, und vor allem ne, der Unterschied vom Alter. Für irgendwelche Rentner macht das ja Sinn, dass sie dann von den Erträgen leben, dass sie die Ausschüttung erhalten. Aber nicht für irgendwelche 20-Jährige, die anfangen mit investieren, wo ich mir so denke, du willst ja jeden Monat besparen, Geld reinlegen in dein Depot. Was bringt es dir, dass du dann Auszahlungen bekommst? Klar, du kannst das reinvestieren, aber du kannst genauso gut bessere Firmen kaufen, die das Kapital in der Firma sozusagen verwehren, anstatt es komplett auszuschütten. Bei diesen Dividendingern, die schütten ja auch irgendwie 80-100% vom Free Cashflow aus. Da bleibt ja nichts mehr übrig für irgendwelche großen Investitionen.
Vor allem, du hast halt auch das ganze Geficke mit der Steuer, ne? Du musst halt immer darauf achten, also dass du jetzt nicht über... dass du halt am besten nicht über den Freibetrag rauskommst oder dass du es irgendwie so machst, dass es einigermaßen steueroptimierend ist, wo ich mir denke, okay, keine Ahnung, du bist jetzt Anfang 20, Mitte 20, du brauchst jetzt kein 20 € passives Einkommen jeden Monat.
Ja, ist so.
Ja. Gehst halt einmal weniger zu McDonald's oder so, ja, dann hast du das auch drin. Und dann lässt du die Unternehmen, weil ich glaube, IFAK hat das auch mal gesagt, frisch, wenn ich mich, glaube ich, gerade erinnere in einem Podcast, hat auch mal gesagt, ey, bevor ich da jetzt irgendwie ein 20 bekomme, und darauf vielleicht noch Steuern zahlen muss am Ende oder irgendwie das Ganze dann eh wieder reinvestieren, dann lass ich es doch lieber beim Unternehmen und die machen in der Regel was Besseres mit diesen 20 €, als ich dann mir davon vielleicht einen Dönerteller kauft.
Ja, absolut. Und eine andere Sache ist, was ja auch extrem beliebt ist, diese Realty Income, die jeden Monat eine Dividende zahlen. So ein Immobilienunternehmen, weiß nicht, ob du kennst.
Ja. Ja. Hab ich auch mal gehört, ja.
Ja, finde ich auch absolut Bullshit. Und jetzt auch ordentlich auf den Sack bekommen, die Aktie. Ich schätze mal Immobilien, Zinsen und so weiter.
Ja, macht Sinn.
Auch da durchschlagen. Und die geben auch einfach neue Aktien aus. Das heißt, du wirst im Endeffekt verwässert, weil die ja neue Immobilien kaufen, um irgendwie ihren FFO zu steigern. Aber ja, also Immobilien auch so eine Branche, von der ich mich eher fernhalte.
Ja.
Das heißt, du hast wenig Zeit, deswegen jetzt noch ein paar andere. Also so erneuerbare Energien finde ich auch schwierig. Auch was profitabel geht auch eher schlecht. Jetzt muss ich mir überlegen, was noch.
Aber vielleicht durch die ganzen Subventionen, wer weiß, vielleicht kommt da ja ein. Ich finde das immer so interessant, diese Diskussion. Also zum einen, Nachhaltigkeit ist halt einfach wichtig, ja. Aber ich würde einmal behaupten, durch deine Konsumentscheidungen, also wenn du irgendwas Nachhaltigeres kaufst, bewirkst du mehr, als wenn du jetzt in einen ESG-ETF oder irgendwie sowas investierst halt.
Ja.
Weil dann die Firmen werden sich ja dann auch umstellen müssen oder wollen, wie auch immer. Von daher, ich finde das immer, und du hast halt immer diese Gefahr vor irgendeinem Greenwashing oder so halt. Weil ich glaube, wenn ich mir die ganzen ESG-Fonds irgendwie angucke, ist da, glaube ich, halt Nestle ziemlich weit oben, weil halt einfach eine krasse Marktkapitalisierung da ist. Aber ja, ob das jetzt so ein nachhaltiges Unternehmen ist, will ich jetzt mal einfach im Raum stehen lassen, keine Ahnung.
Ja, das hängt auch mit diesen Ratings zusammen. Da geht es eigentlich nur darum, ob du irgendwelche ESG-Berichte veröffentlichst oder nicht.
Genau.
Ne?
Ja.
Dann macht Nestle halt einen Bericht darüber und sagt hier, wir sind so toll und haben unseren Wasserverbrauch um 3% gesenkt.
Ja, und die ganzen Leute sagen, ey, ich investiere, aber ich investiere nachhaltig. Ja, ich habe einen ESG-Fonds. Und dann gucke ich da rein und dann sehe ich da Top-Position Nestle.
Ja, und das Ding ist ja auch einfach schon die Erwartungshaltung. Da ist schon so viel eingepreist, weißt du?
Ja.
Wenn da alle drin sind, dann ist es eher, weiß ich nicht.
Ja.
Sollte man vielleicht doch nicht kaufen. Also von diesem iShares Global Clean Energy halte ich auch ganz wenig. Das ist jetzt heute ein ziemlich harter Schlag. Ich hoffe, dass ich nicht zu viele Leute persönlich verletze. Aber es ist einfach nur meine Meinung, dass ein paar Sachen, in die ich persönlich nicht investieren würde und aus welchen Gründen.
Hört sich doch gut an, Frisch. Hört sich doch gut an. Wie gesagt, am Ende vom Podcast werde ich einfach deine private Adresse hier runter posten. Wenn Leute ein Problem haben, können sie gerne mal klingeln und dann könnt ihr diskutieren. Frisch, wollen wir über das eigentliche wichtigste Thema sprechen heute?
Ja, ich glaube, so viel Neues hat sich noch nicht ergeben seitdem, leider. Muss ich zugeben.
Für alle, die keine Ahnung haben, es geht natürlich um Kasachstan.
Ja.
Grüße raus auch an Rutnir hier. Ich glaube, der Podcast, in dem er über Kasachstan spricht, kommt vor diesem Podcast noch raus und du weißt jetzt noch gar nicht, was er sagt. Deswegen, was ist aktuell los in Kasachstan, Frisch?
Ich war ja nicht dabei, ja. Kasachstan läuft eigentlich super. Ich glaube, jetzt in der letzten Woche, also wo wir den Podcast aufnehmen, waren die ganzen zentralasiatischen Ministerpräsidenten, wie auch immer, beim Olaf in Berlin.
Mhm.
Der hat die eingeladen für irgendwelche politischen Verhandlungen sozusagen. Vor allem im Zusammenhang natürlich mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Weil die Länder sind ja ehemalig in der Sowjetunion gewesen und sind immer noch recht abhängig von Russland, wollen sich aber eigentlich eher dem Westen zuwenden, zumindest zum Teil. Und deswegen gab es da so politischen Austausch. Am wichtigsten von den zentralasiatischen Ländern ist Kasachstan. Das ist das wirtschaftlich größte Land, von der Bevölkerung gar nicht mal. Da ist nämlich Usbekistan, glaube ich, größer. Die haben 30 Millionen Einwohner, Kasachstan nur so 20. Aber Kasachstan ist schon recht entwickelt. Zum einen aufgrund der Öl- und Gasvorkommen. Uran haben sie auch viel, Kupfer und so weiter, also viel Mining.
Mhm.
Aber ja, geht auch über in, sag ich mal, Dienstleistungssektor, dass das Land sich da gut entwickelt. Und ich habe das Gefühl, dass das bei den ganzen Entwicklungsländerfonds noch nicht so angekommen ist. Also wenn man sich die mal anschaut, viele sind jetzt aus China raus, kann ich auch verstehen, aber gefühlt sind die dann auch nur in Indien unterwegs, wo es halt noch so viele andere Emerging Markets auf der Welt gibt. Und Indien ist halt auch recht teuer. Wir hatten im letzten Podcast, glaube ich, schon gesprochen. Deswegen denke ich, Kasachstan fliegt immer noch so ein bisschen unter dem Radar. Ist übrigens ja auch nicht als Emerging Market eingestuft, sondern als Frontier Market. Und dementsprechend in den ganzen Emerging Markets ETFs gar nicht enthalten.
Ah, was? Ich höre, glaube ich, gerade zum ersten Mal gefühlt. Was ist denn da der Unterschied zwischen
Frontier Markets?
Ja. Wenn du es weißt.
Genau. Ja, das ist so eine Einstufung von MSCI.
Okay.
Ganz oben Industrieländer, entwickelte Länder, dann Entwicklungsländer, also Emerging Markets, und dann ganz unten sind, was ist denn auf Deutsch? Schwellenländer ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, das war Frontier Markets. Also
Frontier Markets.
Das sind halt die.
Also die steigen auf zu Emerging Markets und
die steigen erstmal auf zu Emerging Markets.
Okay.
Die sind, sag ich mal, da gibt es Faktoren, dass sie extrem schwer zu investieren sind für internationale Investoren, weil es da irgendwie Kapitalbegrenzung gibt oder weil diese Börsen schwer zugänglich sind, was ja hier im Fall von Kasachstan nicht so ist, weil die größten Aktien in London notiert sind und London ja recht zugänglich ist für internationale Investoren.
Ja, kennt man, könnte man mal gehört haben.
Astana oder Almaty, ich glaube, die haben da verschiedene. Da kann man wirklich schwer investieren. Also da muss man dann kasachisches Konto aufmachen.
Mhm.
Was jetzt eher kompliziert ist. Und da gibt es dann auch noch ein paar mehr Aktien, die da notiert sind. Aber ja, also.
Aber so einen reinen Kasachstan-ETF gibt's nicht.
Gibt's nicht, weil. Genau, es ist halt schwer zu investieren.
Ja, okay.
Und von den Sachen, die in London notiert sind, gibt es ja nur 3 Aktien. So ein ETF mit 3 Aktien macht wahrscheinlich auch wenig Sinn.
Mhm.
Die größten sind Kaspi, Kasatomprom und Halyk. Kaspi und Halyk sind Banken, wobei Kaspi auch noch mehr so im, sag ich mal, Super-App-Consumer-Bereich tätig ist, ähnlich WeChat in China. Ich habe im Dronix-Podcast gehört, da hattest du das erwähnt und Dronix wusste überhaupt nicht, was WeChat ist.
Da war ich auch geschockt davon, um ehrlich zu sein. Ja.
Oder so, für ihn gesagt, so ähnlich wie Sea in Südostasien. So ist Kaspi in Kasachstan aktiv.
Ja.
Ja, und so viel Neues hat sich nicht ergeben. Quartalzahlen waren wieder mega. KGV unter 10. Ich habe auch irgendwie schon wieder Dividenden bekommen. Aktienrückkäufe machen sie auch.
Also machst du doch eine Dividendenstrategie frisch. Jetzt habt ihr es erfahren. Ich höre hier von Dividenden wurden mal wieder ausgeschüttet.
Ja, aber das ist nur ein Faktor sozusagen. Ne? Das ist...
Reinvestierst du das wenigstens oder holst du dir einen Döner davon?
Ach, ich weiß nicht. Das ist irgendwo auf dem Verrechnungskonto untergegangen und dann in irgendeinen Hebel geflossen. Ich bin jetzt wieder auf die geniale Idee gekommen, mehr zu hebeln.
Warum auch nicht? Ich meine, aktuell der Markt, der nimmt.
Genau, der nimmt. Ich wurde erstmal ausgeklopft bei Microsoft und vom DAX.
Autsch.
Nicht so geil. Aber ich bin jetzt genau in Louis Vuitton.
Okay.
Nicht tief drin. Europa hat ja ein bisschen auf den Sack bekommen, ist jetzt kein Small Cap, aber ich hoffe, die Aktie erholt sich mal wieder ein bisschen, weil Luxus läuft ja angeblich immer.
Du, ich sehe es hier jeden Tag an der Hauptwache, sehe ich die Schlange davor vor dem Store.
Stimmt. Genau, da ist Goethe-Platz, ne?
Genau, die müssen ja irgendwas machen dort. Also die gehen ja nicht nur rein und gucken sich das an, oder? Ich weiß nicht. Ich hoffe, die kaufen auch was.
Ja, absolut, hoffe ich auch. Ja, wir driften ab, aber Kasachstan, es hat sich nicht so viel Neues ergeben. Aber der Kurs ist immer noch extrem günstig. Also ist natürlich keine Anlageberatung. Wenn ihr sicher sein wollt, kauft MSCI World. Aber für mich persönlich ist Kasachstan sehr attraktiv bewertet.
Mhm.
Und deswegen investiere ich persönlich viel dort. Also ist meine größte Position.
Ihr habt es hier gehört. Ihr hört es auch noch mal im Rudnir-Podcast. Kasachstan. Wir kommen zur letzten Frage frisch schon. Und zwar, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, aber ich glaube, wir haben viel über Kasachstan eh schon in dem letzten Podcast gesprochen. Ja. Das heißt, wenn euch das interessiert, hört da einfach gerne nochmal rein oder hört euch den Podcast 70 mit Rudnir auch nochmal gerne an.
Und es hat sich ja, wie gesagt, nichts Neues ergeben. Also jedes Mal, wenn Quartalszahlen oder so kommen, ich schreibe das meistens auch im täglichen und falls dann irgendwas schief läuft, dann werdet ihr es auf jeden Fall auf Mauerstraßenwetten erfahren.
Sehr gut. Auch nochmal eine Werbung für den täglichen gemacht. Wir haben alles durch hier eigentlich frisch.
Ja, das Problem ist natürlich, ich hoffe, dass sich keine Bande bildet. Ne? Und Podcast-Fluch dann auch noch. Das ist immer...
Keine Sorge. Solange Montella noch keine Memes dazu macht, ist alles okay. Das ist immer der Boden. Nein, Quatsch. Frisch. Lass uns über das Community-Treffen in Frankfurt am Main noch mal kurz sprechen. Wir haben schon ein bisschen davor gehört, dass du gerne gekickert hast dort. Es hat sich eine Kickerbande gebildet, kann man fast schon sagen.
Ja.
Es gab Leute, die haben den ganzen Abend gekickert und es gab Leute, die haben den ganzen Tag getrunken und mittendrin war irgendwo der Schweizer, der Darts gespielt hat.
Ja, der Schweizer, ey, mega. Vor allem den haben wir ja später getroffen, da im Tanzhaus noch.
Ist noch vorbeigekommen, ja?
Ja, aber halt irgendwie so in der Masse. Wir haben uns nicht abgesprochen, sondern auf einmal schreit der so frisch und ich denke so, was? Wer ist das? Und dann steht dieser 2-Meter-Typ so da. Ja, okay.
Das war den ganzen Abend über so komisch halt, dass man sich halt immer mit den Usernamen angesprochen hat. Und ich glaube, so Leute, die so drumherum standen und die dann gehört haben, dass man mal nach einem frisch gerufen hat oder irgendwie, ich glaube, die haben schon immer ein bisschen geguckt.
Ja, vor allem an der Messe, da warst du ja noch nicht dabei. Wobei ich meine, die Messe war ehrlich gesagt ziemlicher Reinfall, also war jetzt nicht so spannend. Aber genau, da haben wir den Schweizer getroffen und auch die meisten anderen schon. Und der Schweizer hat dann Dronix oder so gefragt, Moment mal, heißt der Typ wirklich frisch? Also mit echtem Namen? Ja, war ganz lustig.
Das ist immer gut. Lass uns gleich von vorne. Also wir haben uns in Frankfurt am Main getroffen. Ich glaube, am 23. war das. Das ist gar nicht so lang her. Meine Leber spürt es noch. Und auch wenn ich jedes Mal immer wieder sag, geht nicht auf diese Messen, weil die meisten Messen sind halt einfach sehr langweilig. Gehen die meisten trotzdem immer gerne auf diese Messen? Und ihr wart auf der Messe irgendwie, da haben sich, glaube ich, aber auch 90% der Leute dann irgendwie getroffen. Und die Messe war wie erwartet nicht gut, habe ich gehört. Frisch, man lernt aus Fehlern, man lebt, man lernt.
Ach, ja, also war schon ganz lustig irgendwie und ich hatte ja auch schon Zeit und ja, so schlimm war es jetzt nicht, aber ich habe jetzt nicht viel mitgenommen und ja.
Okay.
World of Trading hieß ja die Messe, falls es irgendwen interessiert. Das finde ich nächstes Jahr.
Die größte Wertpapiermesse im deutschsprachigen Raum, habe ich gelesen.
Aber die Invest
stand auf ihrer Seite. Was ist größer?
Die Invest in Stuttgart.
Ist die größer?
Ja, ich glaube, das Größte war bezogen auf vielleicht nur Trading-spezifisch, weil da waren ganz viele CFD-Broker und solche, ein bisschen dubiosen Player. Also.
Ah, sowas war da, okay.
Hm. Und ja. Der Aktionär, wir haben ihn gesucht, aber nicht gefunden.
Das ist eigentlich das Einzige, was ich mir erhofft hätte, dass man da vielleicht so ein cooles Selfie machen kann mit den Menschen oder irgendwie. Ich glaube, das wäre ziemlich cool angekommen auf Mauerstraßenwetten.
Ja.
Aber die waren anscheinend dann nicht mehr da. Am Samstag wart ihr da.
Ja.
Ja, danach. Aber es, ja, ich meine, man braucht ja auch ein inhaltliches Programm einfach, ne? Das muss man halt
nur
sagen.
Nur saufen geht nicht.
Eben, nur saufen geht nicht. Ansonsten wurde halt natürlich viel gesoffen natürlich, klar. Mein Café, dann sind wir in irgendeine Apfelweinwirtschaft gegangen, die Dax hieß. Das fand ich lustig, weil ich das auch ausgewählt habe. Ich glaube, sonst fand das niemand so lustig.
Ja, also der Apfelwein war nicht ganz mein Geschmack.
Ja, aber frisch der Name, das hieß Dax, literarisch.
Ja. Aber die Kneipe danach fand ich besser.
Die war echt cool, ja. Die hatten Kicker, Darts. Das war ganz cool.
Gute Stimmung, gute Preise.
War echt cool. Also Jungs, das nächste steht in Jungs und Mädchen, muss man sagen, weil wir hatten auch eine Frau anwesend, ja. Also die Leute, die immer sagen, wir leben nur im Keller und es sind alles nur Männer, wir haben auch Frauen anwesend auf der Mauerstraße und haben uns sehr darüber gefreut und sie hat, glaube ich, auch am längsten durchgehalten, muss man sagen, ne? Also
ja.
Also das war schon abnormal irgendwie, also aber auch viele. Ich glaube, keine Ahnung, irgendwelche Nachrichten habe ich dann irgendwie die erste Nachricht um 6 gelesen von einem Eltern, der dann irgendwie seinen Zug erwischen musste. Also in der Früh, muss man hier sagen, für die Boomer, die zuhören, nicht 6 Uhr abends. Und dann kamen irgendwie die Nachrichten so mittags rum und dann auch nachmittags eine Nachricht, dass die dann nach Hause gegangen sind. Ich glaube, war noch nie so wild.
Ja, war krass.
Wie lange warst du dabei? Darf ich dich das fragen? Oder hast du den Keller gemacht?
Ich bin recht früh gegangen. Ich war ja noch mit im Tanzhaus West, aber ich bin dann irgendwie um 4 oder so, hab ich den Zug genommen.
Ich wünschte, ich hätte euer Alter. Das gibt's doch nicht. Ich bin um 1 gegangen, 12, sowas rum? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall nach dieser Bar bin ich gegangen. Ich bin nicht mehr mit ins Tanzhaus. Und ihr wart alle noch früh.
Döner, oder?
Ja, genau. Danach bin ich gegangen. Stimmt. Das war's, ja. Alle anderen haben länger durchgehalten. Mal gucken, ob es in Augsburg besser wird. Für die das jetzt gerade anhören, das nächste Treffen ist in Augsburg am irgendwann Dezember. Schaut im täglichen nach. Ich habe das Datum gerade nicht im Kopf. Kommt nach Augsburg, organisiert ein Community-Treffen. Die Dinger werden eigentlich immer gut. Normalerweise geht es auch nicht so lang wie in Frankfurt, muss man sagen. Das war schon krass. Bin leicht geschockt irgendwie. Leute sind nach Hause gegangen und ich habe schon 8 Stunden geschlafen und gegessen. Also lange Ausdauer bei den Brees und weiblichen Brees. Ich höre dich noch, ja?
Okay, sorry.
Okay, ich weiß nicht. Frisch, ich glaube.
Am 9. ist das, glaube ich.
Am 9. ja, du hast recht, du bist gut frisch.
Aber ich
frisch,
weiß,
letzte Worte. Hast du noch was?
Nee, sonst. Ach so, ich muss natürlich meinen besten Freund, den Rudin, grüßen. Er hat letztes Mal geweint, weil ich ihn nicht gegrüßt habe. Grüße auch an alle anderen.
Ihr habt es hier gehört. Frisch, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr den Podcast angehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus. Lasst uns gerne ein Abo da oder eine positive Bewertung. Wir freuen uns auf euch. In ewiger Liebe, euer Moncella.